Ja, so wie wir gesungen haben, mehr von dem Heiland wüsste ich gern. Das wird ja auch der Bibeltext wieder etwas offenbaren von dem Herrn. Denn in diesem Abschnitt wird das, was im 1. Thessalonicher blieb, auf Gott zugesprochen, ausgesprochen wird, das wird in diesem Abschnitt auf den Herrn gelenkt. Wir werden den Abschnitt gemeinsam lesen. Das ist 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht aller Teil. Der Herr aber ist treu, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut, als auch tun werdet. Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Der Abschnitt beginnt mit dem im Übrigen, und das ist, glaube ich, hier so eine Überleitung zu den Gedanken, dass man auch sagen konnte, was noch zu sagen wäre. Weil der Brief geht zu Ende, es ist der letzte Abschnitt, was noch zu sagen wäre. Und in diesem spricht er oder schneidet dann zwei Themen an. Die Gemeinde wurde ja ermutigt in dieser Verunsicherung, dass sie meinten, die Entrückung verpasst zu haben und in die Trübsal gekommen zu sein. Ermutigung geschah durch die biblische Lehre, dass Apostel Paulus sagt, so lehrt die Schrift und somit könnt ihr dadurch die Festigkeit und das Wissen haben, dass es so nicht ist. Er hat ihnen auch das Heil zugesprochen und gesagt, von euch bin ich so froh, dass ich für euch immer danken kann, dass ihr zum Heil berufen seid. Das war eine Zusicherung für die Heilsgewissheit. Und hier jetzt wird Fürbitte und in diesem Abschnitt sein, dass wir zwei Dinge, spricht er hier an. Er bittet um Fürbitte, das ist dieser Abschnitt. Und der zweite ist dann, wie geht man damit um, wenn jemand sich zu der Bruderschaft zählt, das nicht einsehen will, dass er falsch lebt. Und im Beispiel wird das hier dann beleuchtet, behandelt, dass jemand nicht arbeiten will. Und der Apostel Paulus nennt das eine Unordnung, ein unordentlicher Wandel. Und das wird behandelt. Also die Fürbitte, die wir jetzt auch im Text gelesen haben, und dann auch der Umgang mit jemandem, der sich nicht zurechtweisen lässt. Das wird der weitere Abschnitt dann geben. Und hier haben wir heute einfach einen guten Einblick, liebe Geschwister, auch als Fortsetzung der Predigt. Andreas Wahl hat ja das am Sonntag von dem Gebet erwähnt. Sein Bruder mal gesucht hatte nach Antworten. Wenn Gott alles lenkt und alles bestimmt und alles tut, warum beten wir dann noch? Das war ja seine Frage. Dieses Warum wird hier nicht beantwortet in diesem Text. Aber so wie David das sagte, wir haben Ruhe, wenn wir verkündigen auf der Grundlage, dass Gott, die zum ewigen Leben berufen sind, auch rufen wird. Und das haben wir hier gerade in diesem Text. Hier wird das auch nicht erklärt, aber es kommt immer mehrmal hier sehr deutlich vor, dass gerade für die Anliegen, die Paulus hier der Gemeinde gibt, dass sie für sie beten sollen, für diese Anliegen, das Wort, Bewahrung, genau für die Anliegen hat er feste Zusagen Gottes, dass die so sein werden. Zum Beispiel die Zusage in Apostelgeschichte 18, gerade in der Zeit, als er in Korinth ist, diesen Brief schreibt, bekommt er von Gott den Spruch, rede, schweige nicht, habe nicht Angst, ich bin mit dir und keiner wird dir was tun. Bei dieser Zusage bittet er aber die Gemeinde, sie sollen beten, damit sie von bösen Menschen bewahrt bleiben. Und hier finden wir einfach dieses, werden wir heute betrachten, soll uns Mut machen. Es erklärt das nicht, warum das ist, aber dass es kein Widerspruch ist. Gott lenkt, Gott führt, Gott hat alles in der Hand und wir Menschen beten. Und das ist richtig so. Und somit werden wir uns mit diesem Text jetzt auch tiefer befassen. So war der Übergang von Vers 17 ist der letzte Vers in Kapitel 2. Das war die Zusage, der Herr tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Und er gibt hier dann auch ein gutes Werk ihnen mit, dass sie fürbittend beten sollen. Fürbitte ist ein gutes Werk, ist jetzt nicht der Bibeltext, das habe ich geschrieben. Im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht aller Teil oder ist nicht jedermanns Ding oder nicht alle haben Glauben. In der ganzen Apostelgeschichte, die ja die Zeit auch umschließt, in denen auch dieser Brief geschrieben wurde, auch viele andere, die Apostel Paulus an die Gemeinden geschrieben hat, die werden ja da auch als seine Lebensgeschichte zusammengefasst in der Apostelgeschichte. Und da sehen wir, dass da viel Gefahren waren in seinem Dienst, in seinen Reisen. Menschen, eine Stelle erwähnt er wilde Tiere und viele andere Gefahren. Und er wusste aber auch, dass Gebet, Fürbitte, was Wichtiges ist. Und deswegen, wenn wir das auch nicht alles erklären können von der Logik her, aber Fürbitte ist einfach wichtig. Fürbitte ist einmal immer ein Zeichen der Abhängigkeit. Geschwister, so haben wir ein Wort im Philipperbrief, in dem auch gar nicht so sehr das Ergebnis betont wird vom Gebet als die Erfüllung dessen, was wir bitten. Aber das Ergebnis wird dazu gesichert, dass der Friede Gottes unsere Herzen bewahren wird. Und deswegen ist Gebet auch in der Hinsicht wichtig. Gebet ist einfach auch immer ein Zeichen des Glaubens. Es verbindet uns Menschen. Und Fürbitte gerade weitet ja auch unser Herz. Das dauert nicht lange, wie Johann schon in der Fürbitte für die Einsamkeit gesprochen hat, dass wir doch uns selber den Kreis bald schließen und dann haben wir auch nur das, was uns bewegt, was wir kennen, was wir wissen. Fürbitte weitet auch immer das Herz des Menschen, auch für die Sorgen der anderen, für das Leben der anderen. für das Evangelium, so wie das in diesem Beispiel ist, für eine Sorge Gottes. Und so wird auf einmal die Sorge Gottes zu unserer Menschensorge. Ich durfte das einem Bruder mal so sagen. Ich würde mich so gerne mit dir mal unterhalten wollen, wo wir nicht nur um unsere Sorgen reden, sondern auch mal darüber, was bewegt Gott? Was will der jetzt? Was hat der für, was tut er jetzt in der Welt, in diesem Augenblick? Und wir würden uns mal beide von Herzen damit unterhalten können, wie bewegt uns das, was Gott bewegt? Oder wollen wir immer nur darüber reden, was wir tun, nicht tun, andere tun, nicht tun? Und das ist hier ein weites Herz, das ist Fürbitte, die bereichert das Leben eines gläubigen Menschen. Und das lässt uns auch teilhaben an der Frucht und an der Freude. Das lehrt uns der Korintherbrief. Damit viele danken können, das erklärt Paulus so. Deswegen nehme ich so viele Menschen damit hinein in meinen Dienst, damit das durch vieler Dank geschehen kann. Und die Fürbitte ist ja aber auch aus der Geschichte von Mose eine wichtige Lektion Abraham, dass der Mensch, der Fürbitte tut, der muss Gott kennen. So spricht Abraham fürbittend für die Stadt, für die Bewahrung von der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Wir hätten wahrscheinlich dann nicht heute das Tote Meer, wenn das damals erhört wurde, das Gebet. Aber Gott redet lange mit ihm und er wagt immer weiter zu beten und sagen 50 Leute, 25, 10 Leute. Und dann sagt Gott, so jetzt werden wir aufhören. Aber es sieht man, da ist eine Beziehung, da ist eine Enge, auch in der Gotteserfahrung. Und so ist auch hier das Gebet der Fürbitte ein wichtiger Dienst, den Apostel Paulus der Gemeinde hier ans Herz legt. Die Inhalte dieses Gebets, es ist einmal die Ausbreitung der Botschaft. Und er sagt, dass das Wort verbreitet wird, dass es läuft und ausgebreitet wird, aber auch, dass es zu Ehre kommt, dass das Wort verherrlicht wird, dass die Botschaft zu Ehren kommt, dass sie, ja, dann, wenn sie wirkt, wenn sie sichtbar wird, dann wird das Evangelium geehrt. Und für die Bewahrung der Boten. Das war so das Gebet. Das Wort Gottes sollte ungehindert offenbart werden in seine Herrlichkeit. Und hier ruft ja das Wort Gottes uns auch oft zu, dass wir da irgendwo einen Anteil haben und lässt die Christen da gar nicht so das als was Selbstständiges, von uns Abhängiges, Unabhängiges ist, sondern nimmt uns das schon sehr mit hinein in diese Verherrlichung. Dann, wenn das zu Ehre kommt, wenn das geachtet und geehrt wird, es wird dann, wenn das in seine Wirksamkeit dann auch sichtbar wird. Und wir werden gleich diese Texte lesen über das Wort Gottes. Denn die Frage steht hier schon, was war die direkte Absicht von Paulus, wenn er sagt, dass das Wort des Herrn laufe. Und so stellte ich mir einfach die Frage, was ist hier gemeint? Ist das überhaupt die Verkündigung oder ist das der eingegebene schriftliche Text der Schrift, so wie Gott ihn in seinem heiligen Wort verfasst hat? Oder ist das die Botschaft an sich, die ja vom Wortlaut her ist das nicht erkennbar hier? Denn es wird das Wort Logos gebraucht als Wort, und das wird in der Bibel sehr verschieden gebraucht, auch für das menschliche Wort. Deswegen, das Wort kann das hier nicht so von dieser Stelle her hergeben. Von dem Zusammenhang her glaube ich schon, dass es hier, wenn wir sagen, wir beten, dass die Botschaft verbreitet wird. Will er das hier einengen, dass es nur das geschriebene Wort Gottes, das reine Wort Gottes oder alles, was damit verbunden ist? Wir nehmen uns mal jetzt einige Bibelworte vor, damit wir merken, wie gebraucht die Bibel selber diesen Begriff Wort. Einmal, Jakobus spricht darüber, nutzt das gleiche Wort und sagt, es ist Wort als Menschenwort. Wenn jemand nicht im Worte strauchelt, der ist ein vollkommener Mensch, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Hier wird Wort gebraucht im Sinne von Sprache, von dem, was Menschen reden. Deswegen nicht immer, wenn dieser Begriff gebraucht wird, ist das von Gott eingehauchte Wort gemeint. Der Sohn Gottes, Jesus, wird an zwei Bibelstellen Wort Gottes genannt, als Person. Er selber ist Wort Gottes. Auch das finden wir von diesem Begriff. Alles, was Gott geredet hat. Und nicht alles, was Gott zu Menschen geredet hat, ist ja in der Heiligen Schrift verfasst. Sogar viele Worte von Jesus und Taten, sagt Johannes, die sind hier nicht reingekommen. Aber es war alles Wort Gottes, was er redete. Und alles, was Gott jemals geredet hat. Auch wenn es nicht für die Nachkommenschaft als Heilige Schrift verfasst wurde, war Wort Gottes und ist Wort Gottes. Jesus unterscheidet frommes Menschenwort und Gottes Wort. In der Bergpredigt, da macht er diesen deutlichen Unterschied, Matthäus 7, 13 und Markus. Und teilt das schon, auch wenn das nichts Schlechtes ist. Aber Gottes Wort wird dann doch unterschieden vom frommen Sprechen. Hier teilt Jesus das in dem, dass er sie tadelt und sagt, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt. Und Ähnliches desgleichen tut ihr viel. Deswegen ist es oft doch gut, Geschwister, wenn wir das unterscheiden, wenn wir Wort Gottes als Wort Gottes trennen, auch von einer Predigt. Predigt, wir brauchen das, wir nutzen das, es ist gut, es wird dann auch das Wort Gottes gepredigt und doch merken wir diese Kraft des Wortes Gottes als geschriebenes Wort, als von Gott eingehauchtes Wort, hat doch noch eine ganz andere Grundlage. Wenn wir mal im Gespräch mit jemandem sind, dann wirkt ein zitiertes Bibelwort meines Erachtens ganz anders, als wenn ich meine Meinung sage, auch wenn die gut ist, auch wenn die nicht falsch ist. Aber Gottes Wort, zitiertes Gottes Wort, hat einfach eine ganz andere Aussagekraft, wirkt anders, zudem bekennt Gott sich anders. Und die häufigste biblische Bezeichnung für Gottes Wort ist dann auch so mit Logos weitergegeben. Und dieses Wort Gottes hat ja viele Zusagen, dass es nicht leer zurückkommt. In Jesaja lesen wir das, dass es Verheißung hat. Apostel Paulus spricht das aus einer Gewissheit aus und sagt, das Wort des Herrn ist nicht gebunden. Geschwister, das will ich hier gerade zusammenbringen, dass wir das nicht als einen Widerspruch verstehen, wenn er gleichzeitig, der Apostel Paulus, sagt, betet dafür, dass dieses Wort läuft, obwohl er eben gesagt hat, es ist nicht gebunden, es ist nicht zu halten. Aber deswegen schließt es das Gebet nicht aus. Und so werden wir in dieser für uns unvorstellbaren und bis Ende gar nicht erklärbaren Haltung gut voranschreiten, Geschwister, wenn wir an Verheißung festhalten und gleichzeitig beten. Das Wort ist lebendig und wirksam. Hebräerbrief. Und es tut, es schneidet, es teilt. Da wird gar nicht gedacht und das nicht so ausgesprochen in dem Text, als ob das noch irgendwie dafür eine Fürbitte braucht. Und doch tut Apostel Paulus das. Das Wort hat die Kraft, Leben zu bewirken. Das schreibt Petrus. Wiedergeboren nicht durch Menschenwort, sondern durch Gottes lebendiges Wort. Und durch jede Bekehrung eines Menschen, Geschwister, bestätigt sich dieses Wort, das Petrus mal ausgesprochen hat. Dann hat das Wort das auch bewirkt, wozu es gegeben ist. Also, die Fürbitte für das Wort, Geschwister, ist ein Beispiel davon. Das Wort Gottes hat genug Verheißungen, dass das kräftig ist, dass das läuft, dass es nicht gebunden ist, dass es bewirkt, wozu ich das sende, sagt Gott. Und doch sollen wir dafür beten. Und das wollen wir auch tun. Der Apostel Paulus war ja ständig der Feindschaft der Menschen ausgesetzt. Als er in Korinth war und diesen Brief schreibt, was ich am Anfang sagte, wollte ich jetzt lesen, damit wir noch einmal diese Bestätigung finden. Ein Apostel, dem Gott direkt eine Zusage gibt, wirke, habe nicht Angst, keiner wird dich aufhalten und keiner wird dir was tun. Der Apostel sagt aber, bittet, dass wir bewahrt werden von bösen Menschen. Apostelgeschichte 18, Vers 9. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. So eine Zusage Gottes. Und doch sagt er, Geschwister, betet für uns, damit wir von bösen Menschen bewahrt bleiben. Somit ist Gebet immer auch eine Übung des Glaubens, finde ich. Das ist so gleichzustellen. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er Glaube finden auf dieser Welt? War die Frage, die Jesus stellte. Und das hat er im Zusammenhang mit Gebet verbunden. Und somit können wir da immer ein Gleichheitszeichen setzen. Wenn nicht mehr gebetet wird, dann ist es eine Frage, ob da noch Glaube ist. Gebet ist auch immer eine Übung des Glaubens. Er sagt hier auch einen Satz, der uns aufhorchen lässt, denn der Glaube ist nicht aller Teil. Und deswegen ist das auch sehr befreiend, dieser Satz, Geschwister. Es ist nicht so, beantwortet jetzt auch nicht alle Fragen, aber es macht auch, glaube ich, uns Menschen, so wie David sagte, es befreit uns. Es ist nicht unsere Sache. Es ist nicht unsere Sache zu bestimmen, wer jetzt sich bekehren soll und wer nicht, sondern wir verkündigen das Evangelium. Und wenn einige Menschen auch in dem Augenblick, als sie Jesus zuhörten, ihm den Rücken kehrten, dann lag es bestimmt nicht an der Verkündigung. Und es lag auch nicht daran, dass das Wort nicht deutlich war. Und es lag auch nicht an dem Prediger, denn Jesus war ein vollkommener Prediger im Reden, auch in seinem Herzen. Aber auch dann drehen Menschen sich weg und tun das nicht. Deswegen ist das auch für uns befreiend und das wollte er hier, glaube ich, auch sagen. Vielleicht wollte er aber auch mehr das betonen, was ihm ganz besonders schmerzte, dass es falsche Brüder gab. Dass es Menschen gab, die waren nicht ehrlich. Die suchten einfach eine Gelegenheit, ihn Böses zu tun. Und im Philipperbrief sagte er, einige verkündigen das Evangelium, damit ich mehr verfolgt werde. Das ist ein komplizierter Zusammenhang, aber das war so gedacht, weil dann würden die Feindschaft der Juden würde sich dadurch noch verstärken. Vielleicht hat er auch das gemeint, dass der Glaube nicht wirklich da ist, auch wenn Menschen vom Glauben reden und vom Glauben bezeugen waren. Einige Übersetzungen haben hier nicht schlechten und bösen Menschen, sondern unvernünftige. Oder es ist das, was nicht sich geziemt, nicht hinpasst. Und dieses Wort braucht auch der Schächer am Kreuz, als er seinen Mitverbrecher beschwichtigt. Da nutzt er genau dieses gleiche Wort und sagt, dieser hat nichts Unpassendes gemacht, wir aber haben. Oder nicht Entsprechendes, was hier jetzt geschieht. Und somit spricht Paulus hier einfach von Menschen, die in ihrer Schlechtigkeit wahrscheinlich doch auch in der Tat, auch im Herzen so sind. Sowohl den Charakter an, als auch das Benehmen. Und so ist auch hier wieder diese Feststellung, dass der Glaube nicht der Teil von jedem Menschen ist, vielleicht auch eine Hilfestellung, dass wir in dem Drang, jetzt was ausrichten zu müssen, doch befreit werden davon. Und dass auch nicht die ganze Welt gläubig wird. Und dass, wie Jesus etliche Mal sagte, es auch eine kleine Herde ist. Deswegen ist das gut, wenn wir von der Frucht, die da entsteht oder nicht entsteht, nicht falsche Schlüsse ziehen. Denn dieses Wort Gottes sagt uns, dass es nicht immer daran liegt, wer verkündet und wie verkündet wird, sondern dass auch hier eine für uns Menschen verborgene Weisheit Gottes im Wirken und im Gange ist und dass ein Apostel eine ganze Gemeinde so auch zur Ruhe und zum Frieden bringt und sagt, wenn ihr da so Widerstand erlebt, dann, und wofür wir jetzt auch beten und wir Widerstand erleben und wenn uns das begegnet auf dem Weg, dann wissen wir, es sind nicht alle Menschen gläubig und es werden nicht alle Menschen gläubig werden. Es wird immer Feindschaft gegen Christus bleiben. Der Herr aber ist treu, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. Genau das, wofür sie jetzt beten sollten für die Apostel. Hier gibt er der Gemeinde einen vollen Zuspruch. Der Herr wird das tun, der wird euch befestigen und vom Bösen bewahren. Wir haben aber in dem Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut, als auch tun werdet. Hier ist das Beispiel, dass fast der gleiche Wortlaut auf Gott im 1. Thessalonicher bezogen wird. Und hier wird das Wort Herr gebraucht. So gibt es einfach viele indirekte Stellen auch aus der Bibel, wo das alles so eng miteinander verbunden wird, dass wir die Gottheit, die volle Gottheit von Jesus auch in solchen Texten immer wieder neu sehen und entdecken können. Da war Gott treu, hier ist der Herr treu, der befestigen und vom Bösen bewahren kann. Was in Kapitel 2 als Gebet ausgedrückt wird, was da als Fürbitte gesprochen wird, wird hier als Zusage gegeben. Da sollten sie befestigt werden. Hier war die Zusage, der Herr wird das tun. Ja, wie geschieht eine Befestigung des gläubigen Geschwister? Diese Frage können wir uns vielleicht stellen. Wie geschieht Festigung im Glauben? Ist wahrscheinlich auch sehr vielseitig und wenn wir sagen, die geschieht durch den Herrn, dann ist das richtig. Aber da haben wir noch nicht vielleicht alle Bereiche mit erwähnt, wie geschieht Festigung. Paulus selber versteht sich als einer, der auch Gemeinden, auch Christen befestigt. Und als er so seine weitere Reisen machte, ging er auch immer wieder zu den Gemeinden und sagt das auch, dass es sein Wunsch ist, die Gemeinde in Rom zu befestigen, ihnen Festigkeit zu verleihen. Im Römerbrief spricht er darüber. In den Abschluss dieses Römerbriefs, da bezieht er sich auf die Schriften und spricht darüber, dass die Schriften die Herzen festigen werden. Dass die Schriften die Herzen festigen werden. Auch das ist ein Weg, wie das Herz fest wird. Welches geschieht, sagt der Hebräerbrief, durch Gnade und nicht durch leibliche Übungen. Ein Herz wird wahrscheinlich nicht fest durch eine Anstrengung, eine eigene Frömmigkeit aufzubauen. Das, sagt der Hebräerbrief, wird nicht gehen. Aber durch Gnade, da kann ein Herz fest werden. Im Herrn haben sie das Vertrauen. Er schenkt den Thessalonichern dieses Vertrauen. Und Vertrauen ist immer Ermutigung, Geschwister. So ist das auch im Glaubensleben. Eins von den freudigsten, glaube ich, Erlebnissen in unserem Glaubensleben, wenn wir dieses Vertrauen zueinander haben, ist nicht nur im Eheleben ein wichtiges Fundament, sondern auch, wenn Christen miteinander Glauben teilen. Dass wir auch hier ein Vertrauen haben können, dass mein Bruder und meine Schwester ehrlich sind, treu sind, Jesus lieben und gleichzeitig bin ich und meine Brüder und Schwester Sünder, sind fähig zu fallen, sind fähig unehrlich zu sein. Es ist alles gleichzeitig da. Und dass wir hier nicht so irgendwas überwiegen lassen, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Fundament für das Miteinander. Und hier schließt er noch einmal ab mit dem Fundament des Glaubens. Eins von den Bibelworten, die mein Herz immer berühren und jedes Mal beim Lesen dieser Worte, bewirkt das etwas. Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Zwei ganz wichtige Säulen für das Glaubensleben. In dem einfachen Sprachgebrauch würde ich sagen, ein Christ soll wissen, er ist ein geliebter Mensch. Wie sagte Johann, es gibt immer einen, der da dabei ist, der da ist. Dass wir geliebte Menschen sind, ist ein wichtiges Fundament, auch für Festigkeit, für Glaube, für Nachfolge, für die Bewahrung von Sünde, ist dieses Wissen, dass wir geliebte Menschen sind, eine Säule, ein Fundament des Glaubens. Ich habe dieses Wort das und zu dem Ausharren des Christus immer verstanden, an dem Wort, was Jesus als vollbracht aussprach, dass wir in diesem Ausharren des Christus eine Festigkeit haben, wissen können, die Sache Gottes ist nicht am Werden, Geschwister, die ist geworden, die ist vorbei, die ist geklärt, die hat ein Finale, die hat ein Ende mit dem Sieg Gottes. Und das ist das Ausharren des Christus. In den Kommentaren habe ich mehr die Antwort gefunden, dass der Gedanke folgender ist, dass hier auf das jetzige Ausharren des Christus hingewiesen wird, dass er so sehnsüchtig erwartet, sich mit der Gemeinde zu vereinen. Und diese Sehnsucht, das ist das Ausharren des Christus. Ich weiß es nicht, es ist aus dem Text nicht so erkennlich, dass hier was hier vorwiegt, aber es sind beides ermutigende Gedanken. Es ist immer, was uns stärkt, was uns hier festigen soll. Und das ist sein Gebet. Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Ich will ein Wort lesen aus dem Römerbrief, wo gerade von dem ausharrenden Christus Apostel Paulus sich später erwähnt, wenn er von dem Glauben spricht, der neutestamentliche Glaube, worauf der überhaupt gegründet ist. Was sagt er? Römer 10, Vers 6. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber spricht so: Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herbeiführen. Als ob der noch nicht gekommen ist. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus von den Toten herausführen. Doch was sagt sie? Die Gerechtigkeit aus Glauben. Was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil. Sprich nicht in deinem Herzen, Christus hat nicht ausgeharrt. Das stimmt nicht. Er hat ausgeharrt. Er ist gekommen, er ist auferstanden. Und so sollen wir unserem Herzen sprechen und unsere Herzen auch darauf ausrichten, auf die Liebe Gottes, die ist Agape, die ist Gottes Liebe. Ohne Bedingung, unendlich, echt, wahrhaftig. Und Christus, der in seinem Ausharren vollbracht hat. Wir wollen gemeinsam beten. Ich werde mit Gebet abschließen. Hier war die Ausbreitung des Wortes für die Bewahrung der Missionare, kann immer weiter unser Gebet bleiben, auch wenn Gott ihnen die Zusage gegeben hat. Und wir wollen uns über den großen und herrlichen Herrn freuen. Wir werden beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass dein Wort auf Wunderweise verbreitet wurde in Zeiten, als es noch keinen Druck gab, als die Schriften teuer, die Schreiber wenig und die Verfolgung groß war, hast du dieses Wort bewahrt. Es ist ausgebreitet. Und du sagst, wenn das Evangelium verkündet wird in der ganzen Welt, dann werde ich wiederkommen. Und so danken wir auch für die vielfältigen Mittel, wie das Wort sich ausbreitet. Durch unsichtbare Wellen, durch Menschen, die es im Herzen tragen, bei sich tragen, weitergeben, durch gedruckte Schrift. Vielen Dank, unser Vater, dass deine Gnade da ist und wirkt. Und so danken wir auch, dass du versprochen hast, deine Kinder zu bewahren. Auch alle, die in der Ferne jetzt sind, Menschen, die wir kennen, unsere Missionare, senden die ausgesandten Boten. Schenke ihnen deine Bewahrung, auch von bösen Menschen, auch von Menschen, die ihnen schaden wollen. Und wir wollen uns über dich freuen, als den herrlichen und großen Herrn, in deiner Liebe, in deinem Ausharren, Jesus, welch ein Mensch, welch ein Gott. Vielen Dank für alles. Amen.